Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute zum Thema tierärztliche Betreuung kleiner Schafbestände im hochalpinen Bereich ganz herzlich Herrn Dr. Florian Demetz begrüßen. Er ist Vizepräsident der Tierärztekammer Landesstelle Tirol. Er ist Tierarzt in Ried im oberen Inntal im Bezirk Landeck und leitet dort eine Gemeinschaftspraxis. Herzlich willkommen, Herr Dr. Demetz.
Einen schönen Nachmittag. Herzlichen Dank für die Einladung.
Also Sie betreuen ja nicht nur Schafe, das sind halt unser heutiges Thema, aber Sie betreuen generell Nutztiere, soweit ich weiß, auch Kleintiere in der Gemeinschaftspraxis.
Genau, richtig so. Wir sind so eine klassische Gemischtpraxis. Wir sind insgesamt zu sechst. Wir sind sechs Tierärzte und betreuen eigentlich von klein bis groß alles.
Und wie viel sozusagen Anteil daran hat jetzt wirklich die Betreuung der Schafe, wenn sie auf der Alm sind?
Also wir haben mehr mit den Tieren im Winter zu tun. Da haben wir eher mit dem einzelnen kranken Tier zu tun. Da ist eher eine Einzeltierbetreuung. Da geht es eher um den akuten Behandlungsfall. Im Sommer, wo dann die Tiere nicht im Heimatbetrieb sich befinden, sondern eben auf Gemeinschaftsweiden und Almen aufgetrieben werden, da hat man dann eher das Gefühl, würde ich fast schon sagen, einer Bestandsbetreuung. Oder es ist im wahrsten Sinne Bestandsbetreuung. Da sind die Tiere aber in hochalpinen Gelände weit weg von uns und da haben wir eher mehr Kontakt mit den Hirten und versuchen Problemlösungen über diesen zu erreichen. Aber auch manchmal wunderschöne Spaziergänge auf wunderbar entlegene Almen.
Aber es ist ja dann oft gar nicht so leicht, dass man die Herde findet, also die Tiere dann findet oder dieses Einzeltier, das da ein Problem hat, oben findet, kann ich mir vorstellen.
Ganz unterschiedlich. Das hängt ganz massiv davon ab, wie gut der Hirt seine Tiere im Auge hat. Bei der klassischen ungelenkten Weideführung, wo man die Tiere auf die Alm bringt und die Tiere dann sich selber ihr Futter suchen, ist das nicht immer ganz leicht. Vor allem oft wollen sie auch nicht gefunden werden. Die Erfindung der Kuh- und Schafglocken hat schon so ihre Berechtigung. Auf anderen Almen wieder bei gelenkter Weideführung oder wenn der Hirt intensiv dahinter ist, dann sind die sehr schnell gefunden.
Und was erlebt man da so, wenn man da aufgerufen wird?
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Klassischerweise, so wie es jetzt früher war, hat man eigentlich im Durchschnitt rechnen müssen, dass zwischen 3 und 5% der Tiere den Almsommer nicht überleben. Wegen Abstürzen, Blitzschlag, unerkannten Krankheiten, plötzlichen Todesfällen. Das ist ganz massiv unterschiedlich von der Alm. In den letzten Jahren haben wir natürlich halt das weniger schöne Thema der großen Beutegreifer dazu bekommen. Die können ganz nett einen Wirbel veranstalten da oben.
Ja, ich habe das gehört auch von betroffenen Landwirten, dass das teilweise, wenn wirklich der Wolf zuschlägt, dass da oben dann wild ausschaut. Da ist dann nicht ein Schaf tot, sondern zahlreiche, muss man leider sagen, ja.
Genau, meistens hatten dann doch einige Tote, einige Verletzte und einige, und das wird eben gerne übersehen, unauffindbare, weil wenn natürlich der Wolf nebenbei in der Herde andere Schafe gerade, sagen wir mal ganz nett, bearbeitet, dann warten die anderen Schafe nicht darauf, selber an die Reihe zu kommen, sondern laufen im wahrsten Sinn des Wortes um ihr Leben. Und das machen sie dann mehr oder weniger angstblind im hochalpinen Gelände. Da ist dann oft einmal ein Felsabsprung zu viel.
Für alle, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigt haben, auch noch die Frage, warum sind die Landwirte die Kühe auftreiben? Also warum sind die Kuhherden auf der Alm nicht so sehr von den großen Beutegreifern betroffen?
Von der Natur aus holt sich der Wolf natürlich immer das schwächste Glied. Es ist dann natürlich einfacher, ein Schaf zu reißen als eine Kuh. Im Endeffekt geht es immer darum, der Wolf holt sich das, was am leichtesten geht. Der Wolf will sich ja nicht unbedingt selber in Gefahr bringen. Wir haben im letzten Sommer, also jetzt heuer 2025, haben wir auch Ponys gehabt. Mindestens eines, das ist aber dem Bär zum Opfer gefallen. Also momentan haben wir noch eher die Probleme bei den Schafherden. Ich würde es eher einfach auf die Größe des zu fressenden Tieres zurückführen.
Und die Verteidigungsmöglichkeiten sind bei einer Fleckviehkuh auch nochmal was anderes, sagen wir mal so.
Selbstverständlich. 750 Kilo Fleck oder 80 bis 100 Kilo Schaf. Und gerade wenn es dann bei den Schafen die Lämmer sind, die dann ein paar Kilo haben, da dann hat man da natürlich ganz eine andere Kategorie an Kampfkraft, wenn man so will.
Sie sind ja auch für zwei der drei Herdenschutzpilotprojekte in Tirol zuständig oder da sehr involviert. Was ist denn der tierärztliche Anteil an diesen Herdenschutzprojekten?
Ganz kurz möchte ich sagen, es gibt eben drei von diesen Herdenschutzprojektalmen, die hauptsächlich eben auf die gelenkte Weideführung setzen. Bei dieser gelenkten Weideführung möchte man einerseits dem natürlichen Trieb der Schafe, sich immer bergwärts nach oben zu bewegen, beim Weiden entgegenwirken, ganz gezielt Futterflächen abweiden, dass man nicht in manchen Gegenden eine Übernutzung der Grasnarbe hat und in anderen quasi durch zu wenig Nutzung dann eine Verbuschung. Man möchte einfach gezielt lenken, die Tiere. Zusätzlich werden die den ganzen Tag von einem oder zwei Hirten begleitet, die auch mit Hütehunden arbeiten. Und in der Nacht kommen sie dann in einen sogenannten Nachtpferch. Das ist ein wolfssicher, hundertprozentig sicher wird es nie geben, aber zumindest so wolfsabweisend eingezäunt wie nur irgend möglich. Dort werden sie in der Nacht hineingetrieben, um eben die Hauptangriffszeiten des Wolfes, der Dämmerung in der Früh und auch am Abend ein bisschen Schutz zu bieten, den Tieren. Das funktioniert sehr gut, aber genau da haben wir dann auch den Ansatz, warum der Tierarzt da besonders gefordert ist. Ich würde sagen, die Heimatbetriebe sind da besonders gefordert. Wir haben ja doch bei den zwei Almen, die wir betreuen, das eine ist der Spisser Schafberg. Da haben wir zwischen 500 und 800 Schafen aufgetrieben. Der hat ungefähr eine Fläche von 800 Hektar. Das entspricht ungefähr 1400 Fußballplätzen im hochalpinen Gebiet. Das muss man sich dann einmal räumlich erst vorstellen. Die zweite Alm ist dann der Lader Heuberg mit 400 bis 500 Schafen. Beide Almen haben zwischen 25 und 35 Auftreiber. Das heißt, die Tiere, die auf jeder Alm sind, sind von wahnsinnig vielen verschiedenen Betrieben. Das heißt, 35 verschiedene Möglichkeiten, dass Tiere kommen, die verschiedene Parasiten mitbringen, die verschiedene Probleme, Krankheiten mitbringen. Und durch diesen Nachtpferch, durch die deutlich engere Kontakte, die die Tiere da jetzt haben, haben wir natürlich auch deutlich mehr und leichter Krankheitsübertragungen als in der quasi klassischen Almbetriebs- und Bewirtschaftungsform, wo die Tiere einfach viel weiter auseinander verstreut und oft auch im gewohnten Herdengefüge sich bewegen. Und da zäunt man jetzt alle von diesen 25, 30 verschiedenen Landwirten, alle Schafe kommen in diesen Nachtpferch auf relativ engem Weg. Die Überprüfung des Tiergesundheitsstatus muss ja jetzt aufgrund der besonderen Bedingungen des engen Zusammenpferchens der Tiere besonders hoch sein. Weil davor war es aber wirklich so, die Tiere haben nie so engen Kontakt gehabt mit Tieren anderer Herden. Und dadurch war so eine Übertragung von Krankheiten nie so riesengroß das Thema, weil die mehr Platz gehabt haben, sich mehr aus dem Weg gegangen seien, die Weidefläche viel, viel großräumiger ausgenutzt haben. Aber jetzt läuft die ganze Herde deutlich enger, ist im Nachtpferch zusammen, ganz eng. Übertragung natürlich wunderbar möglich. Und genau aus dem Grund muss man da wahnsinnig darauf achten, dass der Gesundheitsstatus einfach top ist.
Und das ist auch der Grund, warum es da relativ viel an gesundheitlicher Vorbereitung vor der Alpung gibt. Also es gibt da ein ganzes Konzept für diese gelenkte Weideführung, wo eben die Parasiten vorher bekämpft werden, die Moderhinke vorher ausgerottet werden muss im Betrieb, damit man eben diese Krankheiten nicht dann hinauf auf die Alm bringt und verteilt.
Ganz genau. Unser Ansatz ist natürlich der, dass umso besser, sauberer, gesünder die Tiere nach oben kommen, umso besser verläuft dann auch der Almsommer. Wir haben es in den letzten Jahren bei unseren beiden Almen immer geschafft, dass durch vorhergehende im Frühjahr stattfindende Moderhinkentestungen wir die Moderhinkefreiheit feststellen haben können, der einzelnen Heimatbetriebe. Und wenn was aufgetaucht ist, dann wurde wirklich sehr speziell und spezifisch therapiert, die Moderhinke wirklich ausgelöscht in diesem Betrieb, dann auch wieder mittels Moderhinke-Tupferproben nachgewiesen, die Freiheit, Und erst dann haben sie die Bestätigung und Erlaubnis bekommen, in Moderhinke Hinsicht auf die Alm zu gehen. Genauso haben wir eben auch die Parasiten geprobt mittels Kotproben. Und beim Almauftrieb sind wir dann auch vor Ort und schauen die Tiere dann eben auch noch zusätzlich hinblicklich infektiöse Augenentzündungen an.
Und wie ist das mit den Krankheiten, die sonst auch noch, also die Pseudotuberkulose und die Blutdank, die jetzt auch wieder ein Thema ist?
Da haben wir Gott sei Dank aktuell noch wirklich kein großes Problem. Da sind wir aktuell verschont geblieben. Was ich aber auch ganz klar sagen möchte, in den letzten Jahren, die Projektalmen haben jetzt 5 Jahre hinter sich, hat man durch die Bank gesehen, die gesundheitliche Entwicklung der Schafe wirken auch sich sehr positiv auf die Heimatbetriebe aus. Weil wenn man natürlich von vornherein schon schaut und ein besonderes Augenmerk darauf legt, dass die Tiere wirklich gesund sind. Es ist einfach ganz wichtig, den Finger da auf die eine oder andere kleine Wunde zu legen und ein bisschen einfach nachzuschauen, nachzubohren. Das hilft oft sehr, auch dem Betriebsleiter, einfach auch wieder Gedanken sich in diese Richtung zu machen.
Das heißt, eigentlich in diesem Gemeinschaftsgefüge, dass alle gemeinsam auch dann gehalten werden, da hilft dann die Prophylaxe, dass es auch dann den Betrieben selber besser geht.
Ja, über weite Teile sind die Tierhalter damit nicht unglücklich, auch wenn der Aufwand natürlich um einiges größer ist. Etliche andere Tierhalter, es ist so wie überall, scheuen diesen Sonderaufwand und meiden diese Almen.
Wobei man jetzt ja die positiven Effekte durchaus kommunizieren kann, dass es einem selber auch was bringt, das Ganze. Rein vom wirtschaftlichen Standpunkt, sage ich jetzt einmal, ja.
Kann man und tut man natürlich auch ganz massiv. Der wirtschaftliche Standpunkt ist ein relativ schwieriger. Es gibt da wunderbare Untersuchungen. Die Alpung nach der bisherigen Variante, also wirklich die angepasste Betriebswirtschaftsform, wie wir es jetzt die letzten Jahrzehnte und wenn es die Jahrhunderte gehabt haben, die für die kleinstrukturierte Landwirtschaft einfach sehr gut gepasst hat, nicht einmal in dieser gewachsenen Struktur schafft man es, gewinnbringend eine Alpung über die Bühne zu bringen. Das heißt, auch dort ist der Aufwand höher als der Ertrag, den man von der Alm quasi herunterbringt. Das steigert sich natürlich in einem solchen Projekt massiv, keine Frage. Also von Wirtschaftlichkeit, die vom Schafhalter zu 100% selber zu tragen wäre, absolut meilenweit entfernt und in keinster Weise tragbar.
Wobei man ja auch nachgewiesen hat, dass gerade diese gelenkte Weideführung auch sehr gut für die Biodiversität ist von den Flächen, dass eben diese Überweidung verhindert wird. Also es hat ja viele, viele positive Effekte, die nicht nur die Betriebe selber betreffen, sondern ich sag mal uns alle, die wir das Ökosystem schätzen und lieben und erhalten wollen.
Genau. Das ist auch der zweite Ansatz von dem Programm, Projekt, das da geführt wird. Der eine ist natürlich der Wolfsschutz und das andere ist natürlich genau das, wie von Ihnen angesprochen, die Punkte eben das gleichmäßige Abfressen, kontinuierlich frisches Futter, keine Überweidung, die Bodenerosion wird zurückgedrängt, weil einfach die Trittschäden sich auch minimieren. Die Parasitenbelastung für die einzelnen Schafe wird verringert, weil die Tiere einfach weitergetrieben werden, der Weidner damit einfach die Wiederaufnahme der ausgeschiedenen Eier und Larven sich natürlich minimiert. Also sehr viele positive Effekte für Boden und Grasnarbe, auch für die Schafe. Nur die wirtschaftliche Relation direkt für den Schafhalter ist momentan sehr zu Ungunsten der Schafbetriebe.
Die aber ja auch die ganze Arbeit und die Verantwortung haben.
Genau.
Also da sind wir als Gesellschaft sicher gefragt, dass wir das auch würdigen
Ja, sehe ich eigentlich genauso.
und entsprechend auch fördern.
Ja, sehe ich genauso. Wenn man den, und ich bin ja da doch live dabei, wenn man den Almbetreibern dann zuschaut, wie sie im hochalpinen Gelände Zäune aufstellen, wo eigentlich jeder normale Mensch sagt, einen Zaun auf Stein aufzustellen, ist erwiesenermaßen nicht ganz leicht. Es bringt aber nichts, man braucht es. Weil so viel Realist bin ich schon, dass ich glaube, dass die großen Beutegreifer gekommen sind, um zu bleiben. Und jetzt müssen wir uns einfach mit der Situation auseinandersetzen und Wege finden, wie können wir unsere Strukturen, unsere kleinen Betriebe, unsere Schafhalter so unterstützen und die Tiere so schützen, dass wir auch in Zukunft weiterhin eine lebendige Almwirtschaft auch im hoch- und höchstalpinen Bereich, wo sich eben die Schafe befinden, haben werden. Ich versuche da eigentlich einen sehr professionellen Zugang zu dem Thema zu haben, muss aber ganz ehrlich sagen, das fällt mir wirklich absolut nicht leicht. Und das fällt mir aus mehreren Gründen nicht leicht. Das eine sind natürlich die direkten Verluste an Schafen, die man durch Risse, Verletzungen, Abstürzen oder sonstiges hat. Und das andere ist einfach, ich sehe die Zeit kommen, wo einfach manche kleine Almen nicht mehr bestoßen werden können, weil dort einfach die Schutzmaßnahmen nicht ganz einfach umsetzbar sind, um das jetzt ganz vorsichtig zu beschreiben. Das bereitet mir ein bisschen in Wahrheit Magenkrämpfe. Und das Zweite, was man natürlich in Tirol absolut nicht vergessen darf, ist eine sehr touristisch durchsetzte Gegend, wo wirklich bis auf den, will ich fast schon sagen, letzten Berg irgendwelche Wanderwege führen, wo sehr, sehr viele Touristen am Weg sind, aber Gott sei Dank auch Einheimische. Und durch das Wegenetz, durch die Erschließung bis in den letzten Winkel, frage ich mich wirklich, wo finden wir den Platz, dass die großen Beutegreifer ungestört ihr Leben leben können? Den Platz sehe ich nur sehr schwer bei uns in Tirol. Das ist aber, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung. Aber wir müssen einfach der Realität ins Auge sehen, dass es aktuell einfach so ist und dass wir einfach wirklich unter allen Umständen versuchen müssen, die Landwirtschaft lebendig zu halten, die Alpung aufrechtzuerhalten und vor allem auch die kleinstrukturierten Betriebe wirklich denen nicht die Freude zu nehmen. Weil ich betreue wirklich eine wahnsinnig breite Palette von Schafbetrieben. Die haben zwischen 3 und 150 Schafen jetzt im Heimatbetrieb. Und bei ganz, ganz vielen haben die Tiere wirklich einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben etliche, die haben mehr oder weniger als gemischter Betrieb Rindviecher, also Kühe und Schafe dazu. Und die Schafe werden oft von den Kindern, Jugendlichen betreut mit viel Motivation, Begeisterung. Die gehen Ausstellungen, die sind da mit Leib und Seele dabei. Ich habe einen Bauern, der stellt sich an den Rand des Zauns, wo seine Schafe drinnen sind, der hat 25, dann ruft er den Namen eines Schafes und genau dieses eine Schaf kommt zu ihm. Also da sind die Schafe wirklich abrufbar, wie es für manche Hundebesitzer wünschenswert wäre. Und da kommen wirklich alle. Also wenn er die Frieda ruft, dann steht eine Minute später, wenn sie sich sehr viel Zeit lässt, die Frieda da und fragt mehr oder weniger, was er will. Das sind wirklich total beeindruckende Momente, wo man einfach auch sieht, da ist viel möglich, da gibt es viel Verbindung zwischen Mensch und Tier und die Leute machen das wirklich noch mit Herzblut. Aber wenn man dann sieht, dass denen dann das eine oder andere Schaf abhanden gekommen ist und da die Reaktion der Bauern sieht und auch die Reaktion der betreuenden Jungbauern, das tut schon oft ganz nicht weh.
Ja, das glaube ich. Ich denke, es ist halt für uns als Gesellschaft eine Umstellung, auch was den Tourismus und die Wanderungen betrifft, wenn man sich andere Länder anschaut, wo diese Beutegreifer nie weg waren. In den USA, wir brauchen nur nach Amerika schauen, wo Bär und Wolf einfach da sind. Es ist möglich, es ist sicher möglich, auch mit Wanderwegen und Touristen umzugehen, nur braucht es wahrscheinlich ein anderes Bewusstsein, das wir noch nicht haben. Ja. Ich denke, wir wollen versuchen, das als Gesellschaft gemeinsam zu entwickeln und nicht auf dem Rücken der Landwirte, die dort arbeiten.
Sehe genauso, ja. Wir haben in Tirol im Jahr 24 haben wir 23 verschiedene Wolfsindividuen nachgewiesen und 3 verschiedene Bären.
Ziehen diese Bären weiter oder kann man davon ausgehen, dass die dann länger in dem Gebiet bleiben?
Also aktuell die 3, die 24 nachgewiesen wurden, waren als männliche Tiere und die männlichen Jungtiere wandern ja einmal in ihrer Jugendzeit herum und schauen, ob sie quasi irgendwo Anschluss finden oder irgendwo dann sich selber ein Revier aufmachen können. Nur ohne Weibchen ist das allein relativ unlustig und deshalb ziehen sie schön weiter.
Um vielleicht noch ein bisschen auf diese Schutzmaßnahmen einzugehen. damit wir das ein bisschen durchgehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, die basieren im Grunde auf einerseits der Errichtung von Zäunen und Schutzbereichen und andererseits auf der Begleitung durch die Herden, und zwar durch Hirten und Hunde, die Hüttehunde. Da gibt es ja jetzt auch schon Erfahrungen. Also das heißt, Sie haben gesagt, in den Pilotprojekten, in den Herdenschutzprojekten sind schon die Hüttehunde im Einsatz. Wie sind da so die Rückmeldungen oder die Erkenntnisse?
Also die Hunde, die bei uns im Einsatz sind, das sind ja als Hütehunde, bitte ganz strikt trennen von Herdenschutzhunden. Die Hütehunde waren ja auch die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte in Tirol im Einsatz. Die leisten Sensationelles und haben dort eigentlich die Hauptaufgabe, die Herden eher überschaubar beisammen zu halten. Den abschreckenden Effekt erzielt man da natürlich auch durch das Vorhandensein von einem Hund, auch das Vorhandensein von einem Mensch sollte im Allgemeinen ja auch für den Wolf abschreckend wirken. Die Hunde sind eher zur Leitung und Lenkung der Herde. Mit Herdenschutzhunden, also solchen Hunden, die in der Herde mitleben und sich mehr oder weniger als Herkules unter den Schafen fühlen und einfach auch die Herde verteidigen können, mit denen haben wir da sehr, sehr wenig Erfahrung. Das ist aktuell nicht so das große Thema, einfach auch, weil es natürlich auch Erfahrungen gibt, dass solche Herdenschutzhunde nicht unbedingt immer konform und super funktionieren bei Wanderwegen. Wo fremde Menschen vorbei wandern, gibt es immer wieder dezente Probleme. Es sind sicher nur kleine Verletzungen, nicht jetzt riesengroße, wie man sich das vorstellt, Riesenaktionen, aber es sorgt einfach für einen gewissen Respekt auf der Alm und ein gewisses Unbehagen bei den Leuten, wenn sie bei denen vorbeimarschieren. Bei uns geht aktuell eher die Tendenz, eben so wie man es bei diesen zwei von den drei Herdenschutzalmen versucht hat, eben wirklich mit Hütehunden zu arbeiten, mit permanenter Begleitung durch einen oder mehrere Menschen und eben dann über Nacht das Einzäunen in möglichst wolfssicheren Zäunen.
Was dann die Parasiten betrifft, weil wir gerade über die Gesundheitsvorsorge geredet haben, betrifft das dann auch die Hüttehunde?
Selbstverständlich.
Was muss man da beachten?
Ja, da schauen wir dann natürlich schon, dass wir gerade hinsichtlich auch der Bandwürmergeschichten fleißig beim Entwurmen dabei sein.
Brauchen Sie bestimmte Impfungen oder andere Gesundheitsvorsorge, bevor Sie auf die Alm gehen?
Eigentlich ist da nichts ganz Genaues vorgeben. Wir schauen, dass Sie mit möglichst bestem Gesundheitsstatus, das müssen Sie ja sowieso, das sind Spitzensportler, die machen jeden Tag Unmengen an Höhenmetern und auch sonstigen normalen Metern, die müssen topfit sein. Und da muss auch zu 100% die energetische Versorgung für die Hunde passen, weil das halten die sonst nicht lang aus.
Gehen wir jetzt noch einmal zur Betreuung und zum Gesundheitsmanagement während der Alpung. Wenn Sie dann einmal oben sind, inwieweit ist man dann jetzt noch involviert in diese Bestandsbetreuung und Überwachung? Also ist man da regelmäßig oben?
Wir machen da verschiedene Ansätze. Die Hirten sind total spezialisierte, super ausgebildete Leute. Die können wahnsinnig hervorragende Arbeit leisten, wahnsinnig tolle Leistungen oben bringen, super Ergebnisse erzielen oder eben auch nicht. Jede Alm kann nur so gut sein, wie der Hirte, der oben ist. Und deshalb haben wir natürlich auch für jetzt und für die Zukunft ganz einen besonderen Bedarf an gut ausgebildeten, motivierten Hirten. Genauso natürlich gut ausgebildete, motivierte Hütehunde. Die braucht man genauso. Das sind wirklich Spezialisten, die allermeisten das nicht zum wirklich ersten Mal machen, auch mit der Tiergesundheit ihre Erfahrungen haben. Da macht man vor der Alm ein oder mehrere Gespräche, wo man sich nochmal zusammensetzt und darüber redet. Während der Alm bei Problemen ist das erste mittlerweile ja nicht mehr ganz so schwierig. Übers Handy kann man sehr, sehr viel. Man kann auch Fotos schicken bei WhatsApp, man kann wirklich sehr viele Sachen in der Hinsicht besprechen und auch dann behandeln, weil man gibt ihnen im Rahmen vom DGD gewisse Medikamente mit, gerade für die Probleme, die man erwartet, die auftreten können. Dann bespricht man das mit ihnen und sie behandeln dann oben. Behandelt wird aber möglichst spezifisch, das heißt, wir geben ihnen auch Moderhinketupfer mit, zum wirklich, wenn Sie den Verdacht haben, sofort Moderhinketupfer entnehmen, damit wir sofort abschätzen können, oha, da ist ein Problem in der Richtung. Genauso natürlich auch Kotprobensets für Einsendungen bezüglich der Parasiten. Und da kann man wirklich sehr viel relativ gut im Verhältnis zu früher deutlich einfacher auch behandeln lassen.
Kann man oder steuert man aktiv auch die Geburten, dass oben nicht abgelammt wird?
Selbstverständlich, da muss man ganz großes Augenmerk darauf legen, weil was sich absolut überhaupt nicht verträgt, ist quasi die gelenkte Weideführung, wo die Schafe ja dann natürlich auch gezwungen werden, relativ fleißig zu marschieren, und die Ablammung auf der Alm. Das funktioniert überhaupt nicht, deshalb schaut man, dass man die Ablammsaison weg von der Almsaison bringt. Aber das hat man früher auch schon gemacht, weil auch ein Fuchs oder andere Dinge mögen kleine Lämmer schon trotzdem ganz gerne einmal.
Inwieweit ist man als Tierarzt in der Lammsaison involviert?
Das kann man so natürlich jetzt wirklich überhaupt nicht sagen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal hat man 2 Geburten am Tag und manchmal dann wieder 3 Wochen oder den ganzen Almsommer hinüber gar keine einzige. Das ist so wie alles und immer. Es treten manche Sachen immer gehäuft auf und dann wieder weniger.
Muss man bei der Herdenhierarchie was beachten, wenn man die Herden aus verschiedenen Betrieben dann versucht zu integrieren? Und in diesem Pferch müssen sie auch alle gemeinsam sozusagen auf sehr engem Raum miteinander verbringen.
Ganz prinzipiell hilft da der Nachttag ungemein, weil die Tiere, die gemeinsam auf der Alm sind, müssen sich dann ja als eine Herde fühlen, damit man dann auch die eine Herde einfacher lenken und leiten kann. Der Aufwand ist natürlich am Beginn des überhaupt der Umstellung auf die gelenkte Weideführung ungleich größer, weil gerade zu Beginn sich jede Herde noch als jede Ursprungsherde, also aus dem Heimatbetrieb, als eigene Herde fühlt und mehr oder weniger eigene Wege gehen möchte. Und durch das Zusammenpferchen in der Nacht beginnt sich da dann relativ flott eigentlich ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Dadurch kann man die dann deutlich leichter führen. Auf dieser Alm sind natürlich keine wieder, weil sonst würde es ganz anders ablaufen.
Also das heißt, Wiederkommen gar nicht mit drauf?
Wiederkommen da gar nicht mehr drauf. Es gibt immer wieder Überlegungen, eine eigene Wiederherde zu machen. Manche haben dann manche Schafe mit den eigenen wieder zu Hause. Aber auf diese großen Gemeinschaftsalmen, wo es jetzt wirklich um eine gelenkte Weideführung geht, also wirklich ein enges Zusammenhalten der Herde, würde das nicht funktionieren mit den, sagen wir mal, Individualisten wieder.
Gibt es besondere Erlebnisse im Hinblick jetzt auf die Betreuung auf der Alm oder auch im Stall, an die man sich da gerne erinnert? Gibt es auch schöne Fälle sozusagen? Jetzt haben wir viel über die schrecklichen Varianten gesprochen, aber gibt es auch was sozusagen, wo man sich dann freut, rückblickend sich zu erinnern?
Selbstverständlich. Das schönste Erlebnis ist einfach immer wieder, und auch nach 25 Jahren in der Praxis wird das vermutlich die nächsten 25 Jahre auch so bleiben, das eigentlich wirklich Wunder der Geburt. Und da kommt eigentlich wirklich zum Tragen, gerade wenn man zu einer Geburt hingerufen wird, hat der Bauer ja effektiv ein Problem. Und nicht nur der Bauer, sondern natürlich auch das Schaf und das Lamm. Dann kommt man hin, erledigt die Arbeit nach bestem Wissen, Gewissen, medizinischer Kunst, und wenn alles gut gelaufen ist, hat man dann eine gesunde Eb, also Mutterschaf und gesundes Lamm. Und das sind die schönsten Momente überhaupt. Es gibt da eine Geschichte, und zwar hat mir vor ein paar Jahren einmal ein älterer Bauer angerufen und hat gesagt, du musst mal kommen, ich kenne mich nicht mehr aus. Die Eb, also das Mutterschaf, ist in Geburt und es geht nichts weiter, und er hat hinten hineingegriffen und er kennt sie nicht aus, das muss er selber anschauen, hat er zu mir gesagt. Da bin ich dorthin, kann ich mich noch gut erinnern, alles vorbereitet und dann eben hinten hineingegriffen zum Schauen, was los ist, und dann habe ich schon verstanden, warum er sich nicht auskennt, weil da drinnen hat man das Gefühl gehabt, wie wenn da ein 1000-Füßler unterwegs wäre mit als Schaf Beinen, weil ich habe da nur Füße und Füße und ab und zu einen Kopf, und also total unübersichtlich. Und dann hat das große Aufräumen, Ordnen und Zuordnen begonnen, und im Endeffekt habe ich dann 9 Lämmer aus dieser älteren Dame herausgeholt, Leider waren die zwar alle tot, das war einfach eine unglaubliche Laune der Natur, aber 9 Lämmer, das war relatives Durcheinander da drinnen, ja. Jedes kranke Schaf, das zuerst, oder wie bei jedem anderen Tier, das zuerst ziemlich ausgeschaut hat, wie wenn es dem Tode geweiht wäre, und man sieht es dann kurz danach oder auch länger danach wieder auf der Weide herummarschieren. Das sind total super tolle Erlebnisse, und davon lebt der tierärztliche, sagen wir mal, vor allem der Tierarzt am Land, ja, von so schönen Erlebnissen.
Haben Sie das Gefühl, dass man den Schafen anmerkt, dass sie auf die Alm dürfen, dass ihnen das gut tut oder dass ihnen das Spaß macht?
Man hat eigentlich bei allen Tieren, egal ob Rind oder Schaf oder Ziege, das wirklich das Gefühl, gerade bei den älteren Tieren, die wissen genau, wann es Zeit ist. Die spüren das, wenn es draußen, wenn man bei uns sagt, grün wird, und die fiebern schon richtig drauf los.
Und es ist so, dass Menschen, die sich für die Landwirtschaft in den hochalpinen Gebieten entscheiden, die sind zu bewundern und zu unterstützen, wo es geht, wenn man sich anschaut, allein wo die mähen. Wenn man sozusagen aus anderen Gebieten Österreichs da aufkommt und das dann sieht, da würde ich wahrscheinlich auch ohne das Mähwerk ungern stehen, teilweise, ja.
Ja, aber das sind ganz, ganz wesentliche und wichtige Arbeiten, weil durch das Mähen verhindern wir wieder Bodenerosion. Durch die Bearbeitung landwirtschaftlicher Hinsicht, gerade bei uns im hochalpinen Raum, wir wirken da gegen Lawinen, gegen Mooren, für die Wasserbindung, gegen die Erosion. Das sind alles Punkte, da muss man aber wirklich im Endeffekt alle gemeinsam müssen da quasi zusammenarbeiten, dass das funktioniert. Der Wolf ist sicher ein Faktor, der es nicht wahnsinnig einfach macht, er wird uns aber erhalten bleiben, und wir müssen einfach einen Weg finden, wo jeder mitgehen kann. Wir müssen unbedingt die Landwirtschaft erhalten in den hochalpinen Regionen, und in den hochalpinen Regionen sind einfach die kleinen Wiederkäuer unersetzlich. Die gehen in Regionen, in Höhen, da kommen die meisten Touristen nicht hin. Jetzt ganz böse formuliert, aber die sind absolut unersetzbar in der Landwirtschaft in Tirol. Ich bin wirklich der Meinung, dass der Weg, den das Land Tirol dort beschreibt, mit diesen 3 Versuchsalmen, auch und vor allem in Zusammenarbeit mit dem Tiergesundheitsdienst und der Landesveterinärdirektion und auch uns Tierärzten draußen, die die Betreuung dieser Almen übernommen haben, den finde ich einfach wirklich, das ist der richtige Weg. Es geht wirklich darum, es hilft uns nichts, nur jammern und schimpfen. Wir müssen gemeinsam einen Weg finden. Und ich glaube, dieser Ansatz, wo wir gleichzeitig den Herdenschutz haben und zusätzlich auch noch für die Biodiversität der Almen was erreichen können, ich glaube, das ist einfach wirklich der einzige gangbare Weg, und den sollte man auch weiterhin beschreiten.
Danke, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Sergei, für die Möglichkeit, da meine sehr private und persönliche Meinung kundzutun.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom Österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.